Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Die Sustainable Impacting GmbH, kurz Impacting, schafft mehr bezahlte Jobs im Klimaschutz, damit mehr Menschen sich engagieren können. Dafür bauen sie eine digitale Plattform für engagierte Menschen, die Jobs, Projekte und ausreichend nachhaltig orientierte Finanzierung zusammenbringt. Die Folgen des Klimawandels sind dramatisch. Warum passiert eigentlich trotzdem so wenig für den Klimaschutz? Das frage ich die beiden Gründer, Marie Wisk und Alex Kallmann. Hallo ihr zwei, bitte klärt mich doch mal auf.
Hallo Birte.
Hi.
Im Kern, so wie du es gesagt hast, beschreibt es das ja eigentlich sehr, sehr gut, was wir machen. Also der ganze Prozess hat angefangen, als wir uns tatsächlich mal die Frage gestellt haben, wieso passiert eigentlich zu wenig? Das wissen wir alle, jeder beschwert sich, jeder wundert sich. Und ein Gedanke, der uns sehr, sehr schnell auch fasziniert hat, im Positiven wie im Negativen, war, dass, wenn man sich die Zahlen anschaut am Arbeitsmarkt, wie viele Menschen dort tatsächlich für den Klimaschutz arbeiten, und zwar nicht ehrenamtlich, sondern hauptamtlich, das heißt, damit ihr Geld verdienen, dann ist das ein ganz, ganz geringer Anteil am Arbeitsmarkt. Und dann haben wir uns tatsächlich die Frage gestellt, wieso ist das so? Und eigentlich müssten wir, das ist das größte Problem, was uns alle beschäftigt, Tag für Tag, und ganz wenige, relativ wenige Leute arbeiten für den Klimaschutz. Und an dem Gedanken haben wir relativ lange rumgekaut und sind auch zu dem Schluss gekommen, naja, es kann sein, dass zu wenig Leute sich dafür interessieren, es kann sein, dass es zu wenig Jobs gibt oder es kann auch sein, dass es vielleicht auch zu wenig Geld gibt für diese Jobs. Und dann sind wir rausgegangen, haben sehr schnell festgestellt, also Leute, die Lust haben, im Klimaschutz Geld zu verdienen oder mit Klimaschutz Geld zu verdienen, gibt's genug. Aktuell ist es eher so, dass man da tatsächlich für den Klimaschutz auf Geld verzichten muss, indem man einfach in seiner Freizeit ehrenamtlich arbeitet oder ähnliches. Und das heißt, das war nicht das Thema. Dann sind wir, haben ein bisschen weitergeguckt und haben uns angeschaut, gibt es denn genug Jobs draußen? Wirkliche Jobs, keine Greenwashing, sondern wirkliche Impact-Jobs im Klimaschutz. Und da haben wir schon gesehen, nee, die gibt es eben nicht so viele. Die allermeisten Jobs, die es gibt, die man auch auf Jobportalen findet, die man im Gespräch mit Freunden findet und ähnliches, sind einfach Jobs, die einen zum Geldverdienen bringen, wo man Karriere machen kann, die im schlimmsten Fall sogar gegen den Klimaschutz gehen, nämlich zum Beispiel Jobs, wo man viel fliegen muss oder ähnliches. Aber wirkliche klimaschutzorientierte Jobs gibt es sehr wenige. Und schlussendlich haben wir dann auch aus Gesprächen heraus, auch gerade mit Firmen herausgefunden, dass es auch sehr schwierig ist, mit einem normalen Finanzierungsmodell, der eher auf Gewinn orientiert ist, auf Marktwirtschaft orientiert ist, Klimaschutzjobs zu finanzieren, weil viele dieser Jobs haben keinen unmittelbaren Mehrwert für die Firma, sondern sie haben Mehrwert für die Gesellschaft oder haben langfristigen Mehrwert. Und so entstand dann die Idee, dass wir dieses Kernproblem aufgreifen und dafür Sorge tragen wollen oder mithelfen wollen, alleine können wir das nicht machen, aber mithelfen wollen, dass dieser Zustand sich ändert. Dass also deutlich mehr Leute, und zwar wirklich bezahlt, sich im Klimaschutz engagieren, dort Teil oder ihr gesamtes Einkommen verdienen und gleichzeitig, und das gehört nun mal dazu, das muss man sagen, gleichzeitig Finanzierungsformen angezapft werden können, die diese Jobs auch sozusagen überhaupt erst ermöglichen. Und dem haben wir uns dann sozusagen mit einer Plattform, weil am Ende des Tages, wenn ganz viele Leute da drauf gehen sollen, dann geht das nur über eine technologische Plattform. Wenn wir das händisch machen, ist klar, das wird nicht viel. Und das ist so entstand Impacting. So entstand tatsächlich das, was wir aktuell machen.
Okay. also das Problem und eure Lösungsidee habe ich verstanden, aber wie geht ihr das denn dann genau praktisch an? Geht ihr auf große Firmen zu und sprecht mit denen über die Möglichkeiten, nachhaltige Jobs einzurichten? Also ich kenne das ja, mittlerweile haben unglaublich viele Firmen Sustainability Manager. Ich weiß aber nicht, ob das eher so eine Art Greenwashing ist. Wie genau macht ihr das praktisch?
Also vielleicht darauf nochmal einzugehen, natürlich sind nicht alle Jobs, die bei Firmen sind, im Nachhaltigkeitsbereich Greenwashing-Jobs. Ne, viele sind ja auch aufgrund von Reporting-Pflichten entstanden, einige aber auch gerade bei sehr überzeugten Unternehmen sind das schon auch Jobs, wo Unternehmen natürlich auch versuchen, tatsächlich CO2 einzusparen, je nachdem, in welcher Branche sie sind, da natürlich auch wirklich einen Impact zu generieren. Ich glaube, die Kernherausforderung ist einfach, dass es eine Transformation ist. Unser Ziel ist wirklich, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt des Arbeitsmarktes zu schieben. Das bedeutet in der Zukunft, dass auch wirklich aus Unternehmen heraus diese Impact-Jobs tatsächlich generiert werden müssen. Das ist aber natürlich ein langer Weg. Und deswegen haben wir natürlich uns überlegt, wie können wir eigentlich schrittweise diesen Prozess auch unterstützen und vor allem beschleunigen. Und wir haben zwei verschiedene Ansatzpunkte. Wir haben den einen Punkt, und das ist auch das, was wir aktuell stark fokussieren, einfach weil es auch operativ ein bisschen einfacher ist. Wir haben den freien Arbeitsmarkt, wo wir wirklich sagen, Leute, die sich einfach engagieren wollen, ob das Werkstudierende sind oder das Freelancer sind, ob das Leute sind, die vielleicht jetzt in einem ganz anderen Bereich arbeiten, können sich auf der Plattform anmelden und können tatsächlich bei NGOs, Startups und Umweltunternehmen Jobs finden, die dann auch entsprechend bezahlt sind. Das ist alles sozusagen der freie Arbeitsmarkt. Und gleichzeitig, wie du auch gerade angesprochen hast, sind natürlich die Unternehmen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und da wollen wir das ganze Thema gemeinsam mit den Corporates angehen, indem wir sagen, lasst uns doch starten mit einer Möglichkeit, dass deine Mitarbeitenden sich tatsächlich zu einem gewissen Prozentsatz auch engagieren können, das in ihrer bezahlten Zeit tun und ihr schafft, eure Freiräume zu schaffen. Der Arbeitsmarkt wird ja auch immer umkämpfter, es wird ein immer arbeitnehmerfreundlicher Markt. Klar, gerade sind ein paar wirtschaftliche Herausforderungen, denen sich die Unternehmen stellen müssen, aber das ist ja jetzt auch eher eine kurzfristige Sicht und langfristig müssen eben veränderte Arbeitsmodelle her, ob das eine 4-Tage-Woche ist, ob das bedeutet, du darfst dir deine Urlaubstage frei aussuchen. Also da gibt es ja so viele neue Trends am Markt, die die Unternehmen auch mitgehen müssen, um die Talente tatsächlich zu kriegen und vor allem zu halten. Ist ja auch nicht mehr die Zeit wie bei meinen Großeltern, wo man irgendwie 40 Jahre im gleichen Konzern ist, sondern das ist ja alles viel schnelllebiger. Und dementsprechend ist natürlich der Arbeitgebermarkt ein ganz wichtiger, in dem wir ermöglichen wollen, dass Mitarbeitende uns schwebt sofort 10-X% ihrer freien Zeit, aber das verproben wir gerade natürlich auch mit vielen potenziellen Kooperationspartnern, freigestellt werden können, damit sie diese Jobs tatsächlich ausführen können.
Mhm. Das finde ich ja eine tolle Idee. Ich kenne das zum Beispiel schon von manchen Firmen, dass der Mitarbeiter, wenn er Blut spenden geht, an dem Tag freinehmen darf oder so. Das finde ich auch eine richtig gute Sache. Also das ist eine super Idee, die gefällt mir sehr gut. Und wie ist das Feedback der Firmen darauf?
Also Feedback der Firmen ist grundsätzlich erstmal positiv, nicht? Ist klar. Mhm. Aber die Firmen sind jetzt auch noch gar nicht so in den Vordergrund gewesen, weil die Firmen fragen sich dann ja auch sofort, wie ist denn das Feedback der Mitarbeiter? Haben die denn Lust darauf? Weil wenn die keine Lust darauf haben, dann bringt auch das Feedback der Firmen oder der entscheidenden Firmen nichts. Und wir haben mit einem Unternehmen oder dieses Unternehmen selber, das ist ein Technologieunternehmen hier in Hamburg, die fanden als Unternehmen die Idee toll und haben dann tatsächlich in ihrer gesamten Belegschaft eine Umfrage gemacht. Die Umfrage war, würdet ihr grundsätzlich sowas machen? Wie weit würdet ihr das machen? Wie viel von eurer Arbeitszeit? Wie würde das eure Einstellung zum Arbeitgeber auch verändern? Etc. pp. Und das war schon beeindruckend. Wir sind Start-upler, also wir sind per se Grundoptimisten. Aber die Ergebnisse aus dieser Umfrage waren wirklich beeindruckend. Wir haben also das, was wir eigentlich dachten, was rauskommen würde, nochmal deutlich übertroffen. Also die Leute haben auch querbeet über verschiedene Bereiche richtig Lust drauf gehabt, das zu machen. Und sie haben auch ganz klar gesagt, dass das für sie auch ein Grund sein würde, die nicht nur den Arbeitgeber noch positiver zu sehen, sondern faktisch gesehen auch diesen Arbeitgeber zu empfehlen. Ne? Und dann, das ist in den heutigen Zeiten, wo es eben zunehmend schwierig wird, gerade wenn es um so Entwickler geht oder hoch ausgebildete Marketingleute, diese Menschen am Arbeitsmarkt zu kriegen und dann eben zu halten, von großer Bedeutung. Also das war schon sehr, sehr positiv. Klar ist auch, muss man auch dabei sagen, die Herausforderung, die wir dabei haben, bei aller Begeisterung ist, eine Sache ist, alle wollen das, nicht? Die Mitarbeiter wollen das, alle finden es toll, mhm. Die Firmen sehen den Mehrwert. Die Umsetzung ist dann natürlich immer die Frage, nicht? Und das ist unsere Kernherausforderung, das ist auch das, wo wir auch unseren größten Mehrwert sehen, die Dinge zu lösen oder aus dem Weg zu schaffen, die immer noch Firmen daran hindern, das in größerem Maße zu machen. Das sind auch zum Teil ganz praktische Aspekte, wie zum Beispiel, ist das immer am gleichen Tag oder sind das unterschiedliche Tage? Wie kriege ich dann meine sonstige Arbeit mit organisiert? Kann ja nicht sein, ich habe vorher in 5 Tagen gearbeitet, jetzt mache ich an einem Tag irgendwie ein tolles Impacting-Thema, soll ich jetzt die gleiche Arbeit in 4 Tagen machen, dann macht das nicht mehr so viel Spaß. Und das ist jetzt nur ein Beispiel davon, nicht? Und das finden wir sehr spannend, diese Themen zu lösen, aber die müssen gelöst werden. Mhm.
Habt ihr da schon so eine Art Masterplan, den ihr den Firmen vorlegen könnt? Oder macht ihr das jetzt immer so peu à peu, wenn diese Probleme auftreten, dass ihr mit den Firmen euch zusammensetzt und sagt, lasst uns mal schauen, wie wir an diesem Problem gemeinsam arbeiten können, dass wir es lösen können?
Also grundsätzlich haben wir schon selber persönlich und auch beruflich viele Einblicke in verschiedene Unternehmen gewinnen können. Dementsprechend haben wir uns natürlich vorab, ich sage jetzt mal entlang der Journey der Mitarbeitenden, aber natürlich auch der HR-Manager und auch der Nachhaltigkeitsmanager überlegt, wo sind denn so die Knackpunkte, ne? Sprich, wie läuft das ab mit der Arbeitgeberüberlassung, wie sind Versicherungen geregelt, ne? All diese Themen, die natürlich damit zusammenhängen. Damit haben wir uns natürlich viel im Vorhinein auseinandergesetzt, um da auch entsprechend nicht komplett kalt in Gespräche zu gehen und am Ende sagen zu müssen, über die 10 Probleme haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht. Es ist aber schon so, und ich glaube, das ist auch die Welt und auch das Schöne am Startup-Dasein, wir können ganz lange ganz viel in unserem Kämmerchen uns Gedanken machen. Was uns wirklich einen Mehrwert bringt, sind die Gespräche mit den Leuten. Und das merkt man einfach bei Nachhaltigkeitsthemen. Grundsätzlich sind die Menschen sehr gesprächsbereit, haben auch sehr viel Lust auf kooperative Ansätze und leben das auch viel mehr. Und dementsprechend sind die Gespräche, die wir mit den Mitarbeitenden beziehungsweise mit den Verantwortlichen in den Bereichen führen, sehr, sehr aufschlussreich und teilweise auch viel effektiver, als wenn wir noch 5 Stunden mehr uns hier gemeinsam in unserem Office Gedanken machen. Dementsprechend ist das wirklich so eine Kombination aus jedem Gespräch lernen wir was dazu, können das in unser Konzept aufnehmen und können natürlich dementsprechend auch priorisieren, was eigentlich die größten Painpoints sind, die wir dann lösen können.
Mhm. Wie soll denn Impacting in Zukunft aufgestellt sein, wenn ihr so etabliert seid? Also wie stellt ihr euch so euren Weg in 5 Jahren vor? Was für Leute kommen auf euch zu und was für einen Service könnt ihr denen dann sozusagen bieten?
Man denkt ja schon in der großen Vision, aber man merkt natürlich auch mit jedem Step und jedem Thema, was man sich vornimmt, dass man sich auf einmal komplett verändert. Ne? Also wir haben uns am Anfang sehr stark zum Beispiel auf das Thema NGOs und MPOs gestürzt, um so auch natürlich sicherzustellen, dass die Zeit, die Leute investieren, sinnvoll investiert sind, auch für den Klimaschutz. Und haben dann gemerkt, dass es verschiedene Argumente dafür gibt, auch sehr stark zum Beispiel auf Startups zu gehen, ne, weil die einfach genau die gleiche Problematik haben. Sie brauchen Leute, sie brauchen Kompetenzen und sie haben nicht ausreichend Funds für das Personal, sind gleichzeitig vielleicht ein bisschen schneller und auch in der Skalierung deutlich stärker. Dementsprechend, ich beantworte jetzt gerade gar nicht deine Frage, sondern merke einfach, wie so der Prozess gezeigt hat, dass wir immer ganz flexibel bleiben müssen, natürlich immer mit Eyes on the Prize, wie man sagt, aber schon auch rechts und links uns ein bisschen Freiraum lassen müssen für Flexibilität. Alex hat aber vielleicht auch eine konkretere Antwort auf die 5-Jahres-Sicht.
Ich glaube, also ob das jetzt 5 Jahre sind, 4 Jahre oder sowas, das ist ja nicht der Hintergrund der Frage, sondern um das ein bisschen besser zu fassen. Wir werden in x Jahren, so früh umso besser, von 3 verschiedenen, ich sag mal so, Institutionen, Personen, wie gesagt, ist angesprochen beziehungsweise kontaktiert. Das werden nicht wir persönlich sein, sondern diese Personen werden auf eine Plattform gehen, auf eine technologische Plattform, werden sich dort anmelden. Und zum einen sind das ganz einfach Menschen, die Geld verdienen wollen im Klimaschutzbereich. So, die kommen zu uns und den Service, den wir denen bieten, ist, wir haben die Jobs. Wir haben die Übersicht, du kannst dort schauen, wo du dich am ehesten siehst, wo du dich am ehesten austoben willst, wo du am meisten Impact vielleicht aus deiner Sicht hast und vor allem, wo du auch genug verdienst, nicht? Weil das bleibt trotzdem weiterhin der Kern. Die Menschen sollen damit ihr Einkommen verdienen. Das findest du bei uns und vor allem so, dass du möglichst wenig Aufwand damit hast. Das heißt, du kannst dich direkt auf der Plattform bewerben, du kannst dir die Jobs anschauen und du kriegst auch sofort Feedback raus. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ob das jetzt, und da bin ich ganz bei Marie, das müssen wir jetzt einfach sehen, ob das NGOs sind, ob das Startups sind, unsere große, große Hoffnung ist, dass das auch Unternehmen sind, auch größere Unternehmen, die verstanden haben, dass sie nicht nur in ihrer eigenen Suppe rumkochen können, sondern sich auch um diese Aufgabe kümmern müssen und nicht nur Greenwashing, sondern wirkliche Impact-Jobs anbieten müssen. Wenn sie das tun, dann müssen sie natürlich irgendwo hin, wo es auch Leute gibt, die sich dafür interessieren. Und da diese kommen auf unsere Plattform. Der Mehrwert ist einerseits eine sehr hohe Reichweite an Menschen, die für diese Jobs in Frage kämen. Darüber hinaus auch eine sehr niedrigschwellige Möglichkeit, diesen Prozess zu managen. Denn ganz klar, wenn dann sich dann 200, 300, 400 Leute bewerben, das zu sortieren, zu sehen, wo stehen wir in dem einzelnen Bewerbungsprozess und so weiter und so fort, das schwebt uns auch vor, damit das möglichst auch hier sehr niedrigschwellig, sehr schnell passiert. Und dann haben wir noch diejenigen, die sich mit ihrem Geld, ob das jetzt und auch da, müssen wir schauen, wo wir das am ehesten finden. Das können dann vielleicht Stiftungen sein, das können vielleicht vermögende Personen sein, das können aber auch Unternehmen sein, die mit Fördermitteln, mit Finanzierungsmitteln diesen Prozess auch sozusagen noch weiter beschleunigen wollen. Und die aber irgendwo auch hier einen Ort suchen und den findest du heutzutage, es sei denn, du gibst einfach einem NGO so Geld. Aber wenn du dich direkt engagieren willst mit Geld bei einer bestimmten Tätigkeit, bei einem bestimmten Projekt, dann ist das auf jeden Fall gar nicht mal so einfach, gerade wenn es um größere Summen geht. Und auch hier ist der Anspruch, dass diese, wir nennen sie Sponsorinnen, wie auch immer man sie dann danach nennen mag, auf diese Plattform kommen und sehr einfach, sehr unkompliziert Fördermittel, Finanzierungsmittel, Spenden investieren können und auch hier direkt das Feedback bekommen, sobald diese Tätigkeit anfängt oder abgeschlossen ist. Was ist passiert? Welchen Impact hatte ich? Etc.
pp. Super. Was für eine wunderschöne Idee.
Das sind die drei.
Ja, sehr gut. Hört sich sehr toll an. Und am Ende wollt ihr natürlich auch ein Einkommen daraus generieren. Wie wird das laufen? Könnt ihr dann eventuell eine Gebühr von den Vermittlungen einstreichen? Oder wie könnt ihr überleben durch diesen Job mit Impacting?
Ganz genau, das hast du schon richtig vermutet. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene, erstens dadurch, dass wir drei Zielgruppen haben, Monetarisierungsquellen, sage ich jetzt mal, also von wem Geld kommen kann. Und gleichzeitig natürlich auch verschiedene Modelle. Aktuell denken wir an ein möglichst einfaches Modell, wo es provisionsbasiert funktioniert, wo wir jetzt nicht sagen, wie Personalvermittler, die teilweise 30% für die Personalvermittlung von Expertinnen nehmen, sondern deutlich darunter ein möglichst faires Konstrukt schaffen, in dem ja eine Dienstleistung, die einfach geleistet wird durch uns, einen Preis hat, der auch gerechtfertigt ist. Und schauen aber natürlich da auch, je nachdem, mit wem man redet, werden es im Zweifel auch unterschiedliche Modelle sein. Ich glaube, da sind wir auch gerade noch so in der Findungsphase. Auch jedes Gespräch bringt da wieder neue Insights. Ich sage jetzt mal, gerade mit Stiftungen und mit gemeinnützigen Organisationen zusammenzuarbeiten, birgt natürlich auch einige Herausforderungen oder bringen einige Herausforderungen mit sich. Einfach aufgrund dessen, dass Stiftungen zum Beispiel Spenden direkt an NGOs zahlen müssen, damit eben die Steuervorteile nicht verloren gehen und so weiter. Und da sind wir aber dran und sind ganz optimistisch. Alle Gespräche, die geführt haben, auch mit NGOs und mit Startups, die sagen tatsächlich, ihr bringt uns ja auch eine Leistung, eine Dienstleistung, die uns das Leben deutlich erleichtert, sowohl was die Mitarbeitersuche angeht, als auch was das Geld angeht. Und dafür sind wir auch bereit, was zu zahlen. Und da schauen wir eben, in welche Richtung das geht.
Mhm. Vielleicht nochmal ein Zusatz dazu, weil der ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Egal, welche Finanzierungsform wir am Ende möglich machen, ist für uns diese Thematik der Skalierbarkeit enorm wichtig. Wir wollen nicht von einzelnen größeren Beträgen, sondern umso mehr Impaktoren auf der Plattform sind, umso mehr NGOs da sind, umso weniger müssen die einzelnen Akteure hierfür bezahlen. Das ist unser Ziel, weil im Kern, klar müssen wir davon leben können, aber ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, auch das zu verstehen, auch im Modell. Unser Ziel ist nicht in allererster Linie viel Geld zu verdienen, sondern unser Ziel ist das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass durch diese Plattform, dass durch dieses Zusammenspiel möglichst viel Impact durch neue, viele, viele, viele neue Jobs entstehen. Das ist unser Ziel. Und dass wir davon leben müssen, ist klar. Aber umso mehr Leute da drauf kommen, umso weniger muss jeder Einzelne auch dann zahlen.
Also seid ihr Weltverbesserer und genau richtig im Weltverbesserer-Podcast. Hervorragend. Damit haben wir diese Frage schon mal geklärt. Seit wann seid ihr denn jetzt eigentlich auf dem Markt? Wann habt ihr euch genau gegründet und wo habt ihr vorher gearbeitet? Aus welchen Hintergründen kommt ihr beide?
Also kennengelernt haben Alex und ich uns in der Unternehmensberatung, wo Alex auch nach wie vor noch tätig ist. Da haben wir viele Jahre zusammen Projekte erarbeiten können und Projektergebnisse geschaffen. Deswegen ist das ein ganz tolles Ding, dass wir einfach jetzt auch gemeinsam die gemeinsame Vision entwickelt haben, daran arbeiten und das Vertrauen auch entsprechend da ist. D&D ist tatsächlich entstanden, als wir letztes Jahr im Sommer einfach bei einem Weinchen uns mal selber in die Nase gepackt haben, gefragt haben, warum passiert da so wenig, haben dann natürlich ein paar Monate gebraucht, um das Ganze zu spezifizieren, zu schärfen, auch erste Gespräche zu führen, um dann natürlich auch das ganze Thema Gründung voranzutreiben. Das ist ja in Deutschland auch gar nicht so unkompliziert, tatsächlich eine Gründung durchzubekommen. Im Handelsregister wurden wir dann eingetragen im November letzten Jahres. Okay. Das hat ehrlich gesagt für uns gar nicht so eine große Relevanz. Ich glaube, im September waren wir beim Notar. So sieht man schon, dass sich das alles so ein bisschen zieht. Und auf dem Markt sind wir mit unserem ersten Piloten tatsächlich seit April diesen Jahres. Also das ist auch der Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, erste Impactorinnen tatsächlich zu vermitteln. Das heißt, es gibt schon mittlerweile 3 engagierte Impactorinnen, die bei NGOs arbeiten. Wir haben mit 3 NGOs auch feste Kooperationsverträge und bekommen da natürlich ganz tolle Feedbacks zurück. Die NGOs sind happy, die Menschen sind happy, dass sie sich engagieren können, dass sie gleichzeitig noch Gehalt dafür bekommen und haben jetzt damit schon unsere ersten Hypothesen verprobt, was jetzt diese Schnittstelle angeht. Was müssen wir eigentlich einer Impactorin und was müssen wir so einer NGO, die nennen wir aktuell Enablerinnen, einfach weil sie ermöglichen, dass die Leute sich tatsächlich im Klimaschutz engagieren können. Was sind da eigentlich die Bedarfe? Haben da sehr viel schon lernen können, viele tolle Menschen kennengelernt und sind jetzt natürlich dabei, sukzessive das Ganze auszubauen und auch die verschiedenen anderen Zielgruppen anzugehen.
Mhm. Super.
Hast du noch was zu ergänzen?
Hervorragend. Nö. Hört sich gut an. Hat meine Frage absolut beantwortet. Habt ihr jetzt auf jeden Fall schon eine kleine Historie? Habt ihr denn schon eine schöne Erinnerung, die ihr mit uns teilen könnt, seitdem ihr euch auf den Weg gemacht habt, Impacting ja, zu starten? Eine schöne oder eine besonders verrückte Erinnerung?
Von wem möchtest du die Erinnerung hören? Ich glaube, die sind sehr unterschiedlich.
Ich möchte von euch beiden etwas hören.
Meine schönste Erfahrung hat jetzt eigentlich wenig mit Impacting selber zu tun in unserem Daily Business und dem Konzept, was wir entwickeln. Ich glaube, da ist natürlich total positiv, dass wir ganz viele positive Feedbacks bekommen, auf offene Ohren stoßen und einfach dieser Kooperationsansatz gelebt wird, sondern es war wirklich bei einem Afterwork-Event mit einer Freundin, wo wir einfach ganz lose hier in der Bar in Hamburg ins Gespräch mit anderen Menschen kamen und wir über Jobs redeten. Und ich bin ehrlich gesagt niemand, der sehr stark auf so Selbstvermarktung oder so sich in den Mittelpunkt drängen steht und habe dementsprechend erstmal sehr zurückgehalten, weil wenn man natürlich erzählt, man hat gegründet, wollen ja Leute auch immer ganz, ganz viel wissen. Und eine Freundin von mir weiß aber natürlich darum, dass ich gründet und findet unsere Idee auch ganz toll und hat dementsprechend angeregt, dass ich doch jetzt mal erzähle, was ich denn tue. Und der Mensch, der mir gegenüber saß und dessen Namen ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr kenne, hat aber gesagt, wie unfassbar beeindruckend er findet, wie ich brenne für dieses Thema und wie überzeugt ich bin, weil ich vorher auch mit ihm darüber geredet hatte, wie sehr mag man eigentlich zur Arbeit gehen, was bedeutet das für einen? Und ich glaube, so diese Euphorie, die ich verspürt habe und den Optimismus damit verbunden, der ist sehr stark bei ihm angekommen. Und das war wirklich so ein ganz tolles Feedback, weil von Freunden bekommt man natürlich Feedback, von potenziellen Kooperationspartnern, von Familie. Aber das ist natürlich von so einem Fremden so eine Einschätzung zu bekommen und das auch so zu verkörpern, das war für mich persönlich, glaube ich, eins der Highlights bisher in dem Prozess.
Hervorragend. Da gibt es ein ganz schönes Sprichwort. Mir fällt es gerade nicht ein. Ich versuche es gerade nachzuschauen.
Dann kann ich das mal ein bisschen füllen. Ich habe 2. Also das eine ist eine persönlich schönste Erinnerung. Das andere ist jetzt was mit Impacting unmittelbar zu tun hat. Die persönlich schönste Erinnerung ist, als nachdem wir gegründet hatten, also ich habe 2 Kinder, meine Tochter ist jetzt oder wird jetzt 12. Und sie ist schon sehr stark mit diesem Thema Klimaschutz beschäftigt und hat dann immer mich eigentlich als nicht ausreichend engagiert angesehen, subtil, aber trotzdem. Und als ich ihr dann zum ersten Mal erzählt habe, was ich mache, beziehungsweise von Impact, was das Modell ist auch, da veränderte sich so die Gesprächslage. Da merkte man so, dass die Einstellung gegenüber Papa, den muss ich jetzt, oder den kann ich jetzt auch ernst nehmen. Also das war das persönlich eigentlich schönste Erlebnis. Und unmittelbar mit Impact muss ich sagen, dass zum ersten Mal eine Impactorin vermittelt wurde an ein NGO. Als wir das zum ersten Mal gemacht hatten, dieses Gefühl von, man redet bisher darüber und hat sich das mal überlegt, bis hin zu, jetzt ist das einmal passiert, das erste Mal. Das war eigentlich so der schönste jetzt mal unmittelbar von Impacting selber der Moment.
Das stimmt. Ich glaube, das ist so eine Situation. Ich bin ja tagtäglich dabei und bekomme jeden einzelnen Schritt mit, weil ich den natürlich auch selber umsetze. Und Alex in seiner Rolle ist natürlich gar nicht so nah dran und bekommt dann von mir, wir telefonieren natürlich regelmäßig und gebe auch solche Erfolge, teile die auch. Und man selber nimmt das, glaube ich, gar nicht immer so wahr. Auch, ich weiß noch, ich glaube, was für mich krass war, war der erste Kooperationsvertrag unterschrieben. Mhm. Der NABU Hamburg, mit dem arbeiten wir zusammen, nicht um den jetzt besonders hervorzustellen, weil wir auch andere tolle Kooperationspartner haben. Aber ich weiß noch, als dann diese Unterschrift digital einkam, das weiß ich auch noch, und ich dir Bild davon geschickt habe, das war ja das ist schon ein cooles Gefühl.
Schön. Hervorragend. Ja, ich merke das auch immer so ein bisschen bei meinem Sohn. Ich möchte ihm ja irgendwie ein gewisses Vorbild sein, ihm etwas vorleben, hoffentlich woran er sich dann später erinnert. Also ich merke das sehr viel, dass schon, wie meine Eltern gelebt haben, mich heutzutage öfters mal beeinflusst oder dass ich mich daran zurückerinnere, wie die das damals so alles gemacht haben. Auch jetzt, auch mit 45 oder 46. Und eigentlich möchte ich meinem Sohn da auch ein schönes Vorbild sein, aber aktuell kommt es leider bei ihm noch nicht ganz so an. Ich mache ganz viel Foodsharing und ich engagiere mich echt viel. Ich mache bei den Lesewelten mit, so laufe da so als kleines Plüschtier rum und versuche die Kinder zu animieren, zu lesen und solche Geschichten. Aber ich hoffe, dass er sich irgendwann daran zurückerinnern wird und sagen wird, ach, die Mama, die hat damals schon ganz schön viel gemacht und das war eigentlich ziemlich cool. Aber leider beeindruckt ihn das aktuell noch nicht so sehr. Naja, das kommt bestimmt noch.
Das kommt
auf jeden Fall.
Das Zitat ist auf jeden Fall, nur wer selber brennt, kann Feuer in anderen entfachen. Insofern, Marie, so ist das.
Ne? Mit dem Feuer. Ja, klingt sehr schön. Würde mich freuen, wenn ich das auch weitertragen kann.
Ich finde auf jeden Fall, dass ihr euch da anscheinend eine Aufgabe gesucht habt, die euch sehr glücklich macht. Und das wiederum finde ich ganz toll, weil ich glaube, das ist halt auch so diese Sache dieses Zitates. Ne? Also wenn du selber mit dem, was du da tust, glücklich und im Einklang bist, dann wirst du das halt auch irgendwie auch an andere fortführen und übertragen können. Seid ihr denn aktuell nur in Hamburg schwerpunktmäßig unterwegs oder kann man euch schon überall in Deutschland sozusagen nutzen?
Also aktuell sind wir tatsächlich nur in Hamburg. Der Hintergrund ist hauptsächlich, dass wir vor allem mit den NGOs ja persönlich reden müssen auch, um sie erstmal an Bord zu bringen, zu erklären, wie wir das machen. Und das mit großer Reiserei verbunden ist ganz schwierig. Aktuell sind wir auch kein 100-Mann-Unternehmen, nicht, wo wir das machen können. Und wir verproben jetzt alles in Hamburg. Zum Glück gibt es in Hamburg eine sehr aktive NGO-Community, auch eine sehr aktive Startup-Community. Und es gibt in Hamburg, wie wir mehr und mehr feststellen, auch sehr, sehr viele sehr engagierte Leute, die da Lust drauf haben. Aber klar ist, das ist jetzt erstmal unser Pilotraum, nicht? Weil wir auch hier wohnen. Und das wird sich, sobald wir das auf die Plattform hieven, sobald die technologische Plattform fertig entwickelt ist und man darüber sozusagen sich anmelden kann und die Jobs finden kann und so weiter, ist unser Anspruch auf jeden Fall, das deutschlandweit zu bieten. Mhm. Und auch da, weil es ist auch unsere, wenn man so will, Mission, tief in den Arbeitsmarkt dieses Thema reinzubringen. Und das geht immer nicht nur in Hamburg so, das wäre ein bisschen sehr begrenzt. Also ja, um das zu beantworten, deutschlandweit, bis auf weiteres ist erstmal nur Hamburg.
Vielleicht eine Ergänzung. Wir haben tatsächlich auch schon jemanden aus der Münchner Region vermittelt, weil es natürlich auch einige Tätigkeiten gibt, die komplett remote stattfinden. Dementsprechend natürlich ist gerade die NGO-Welt erstmal auf Hamburger Region konzentriert. Wir führen aber auch Gespräche mit NGOs in Stuttgart, die auch sagen, hey, Remote-Arbeit ist für uns kein Thema, das wird ja auch immer mehr und mehr kommen. Dementsprechend sind wir schon dran und sind gar nicht mehr so zentriert auf Hamburg.
Ja. Spread the good news from Hamburg. Ist doch gut.
Ganz genau.
Das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Ich bin da ganz sicher. Was kann man denn tun, um euch zu helfen, wenn man von eurer Idee überzeugt ist? Was können die Hörerinnen tun? Was kann jeder Einzelne tun, der sagt, tolle Idee, Impacting, das möchte ich unterstützen?
Also ich glaube erstmal für jeden als Privatperson, ob das jemand ist, der tatsächlich einen Job sucht oder nicht, hilft es uns, und das haben wir ganz toll gemerkt, wenn einfach Leute davon anderen Leuten erzählen und einfach auch diese Begeisterung, selbst wenn es nicht zu 100% das Modell abgreift, weil das ja schon sehr komplex ist dadurch, dass wir viele Leute haben, aber einfach spread the word, so wie du gerade gesagt hast, weil man doch einfach merkt, vielleicht ist es nicht unmittelbar die Person, mit der man darüber redet, aber wenn die das weitererzählt, erreicht das wiederum Leute, die vielleicht doch eine passende Ansprechperson sind, ob das um die Sponsorinnen geht, ob das über Arbeitgeber und die Konzerne geht oder über tatsächlich Privatpersonen, die sich engagieren wollen. Dementsprechend ist das, glaube ich, so mal der wichtigste Punkt. Und falls dann jemand noch sagt, er kennt Leute entweder im Stiftungsumfeld oder im Family Office Umfeld und das sind Menschen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit engagieren, jederzeit gerne unsere Kontakte weiterreichen. Das sind so die Gruppen, mit denen wir natürlich jetzt ganz stark in Gespräche gehen, um da ein Modell zu finden, dass es auch auf der Finanzierungsseite ausreichend attraktiv ist. Unsere Grundphilosophie ist ja auch, es muss wirtschaftlich interessant sein für alle Parteien, auch wenn es nicht unmittelbar monetär interessant ist. Und dementsprechend müssen wir auch Konstrukte schaffen, dass es, und wenn es über ein Reporting ist, ne, wie wird eigentlich Impact generiert, ne, oder über eben dieses Thema Recruiting und Retention bei Mitarbeitenden. Dementsprechend wäre das auch ganz, ganz toll, wenn sich da Leute melden würden.
Mhm. Wo findet man euch denn online? Erzählt doch bitte nochmal, wie heißt eure Seite und wo seid ihr überall zu finden?
Ja, leider keine kurze URL, aber unter www.sustainable-impacting.com und .de findet man uns. Da findet man auch nochmal ein paar Infos, die man nachlesen kann. Alternativ auch einfach direkt per Mail über marie@sustainable-impacting.de und auf LinkedIn. Das versuche ich nämlich gerade tatsächlich auch aufzubauen, da einfach ein bisschen Reach zu kriegen. Also wer uns ein Like und ein Follow geben will, das ist auch herzlich willkommen.
Alles klar, hervorragend. Das ist ja easy. Das machen wir auf jeden Fall gerne alle. Oder Impacting bei Ecosia eingeben. Funktioniert übrigens auch, habe ich auch schon versucht. Also man muss nicht unbedingt lange...
Haben wir SEO ohne jemand SEO gemacht?
Da findet man mich auch relativ schnell. Was müsste denn eurer Ansicht nach passieren? Die Frage stelle ich eigentlich neben meiner Interviewgäste, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Wenn ihr 3 Wünsche frei hättet, was würdet ihr euch wünschen für eine bessere Welt?
Du bist der Genie in a Bottle.
Im Endeffekt das, was ja auch unsere Mission ist, nämlich dass der Kampf gegen den Klimawandel endlich als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe angesehen wird und nicht mehr sich darauf zu verlassen, ach, die Politik wird das ja schon richten oder die NGOs werden das schon alleine schaffen oder die Unternehmen. Ich hatte mal jemanden im Gespräch, der sagte mir, ja, die Wirtschaft hat uns in diese Situation reingebracht. Ich bin voller Hoffnung, dass die Wirtschaft uns auch aus dieser Situation wieder rausbringt. Okay. Und wenn wir also einen Wunsch haben können, weil wir eben nicht an sowas glauben, ist, dass das hier tatsächlich als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen wird und wir deswegen an allen möglichen Ecken und Enden ansetzen müssen und das nicht einzelnen Gruppen nur zuordnen können.
Mhm. Ich glaube, auch damit verbunden, dieses Abwarten und Hoffen. Ich glaube, viele Menschen fühlen sich ja auch einfach ein bisschen gelähmt aufgrund der Situation und haben die Hypothese, dass sie ja sowieso als Einzelperson nichts ausrichten können. Und ich verstehe, dass man manchmal, wenn man irgendwie nicht so richtig weiß, was man tun soll, sich vielleicht so fühlen kann. Aber alleine die Tatsache, dass wir pro Person am Tag 129 Liter Trinkwasser verwenden, es hört sich so simpel an, aber einfach mal den Wasserhahn beim Zähneputzen ausmachen bedeutet auch schon was. Ne? Also so im Kleinen schon anzufangen und das einfach regelmäßig zu machen, das läppert sich dann ja auch und dementsprechend das dann zu transportieren und die Menschen, die dann tatsächlich auch sagen, sie möchten das beruflich machen, sich auch wirklich das zu Herzen nehmen und einfach umzuschauen. Es gibt ja auch schon einige Dinge und dementsprechend sich da einfach auch der Welt ein bisschen zu öffnen. Und die Möglichkeiten anzugehen, die es gibt.
Und ich hätte noch so einen letzten Wunsch, der ein bisschen mit dem anderen zusammenhängt, aber den ich ganz, ganz wichtig finde und sehr wenig oder noch zu wenig Menschen darüber sich Gedanken machen. Dass auch der Staat das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Kampf gegen den Klimawandel auch, nicht nur, aber auch als eine staatliche Aufgabe ansieht. Nicht? Wir haben Sicherheit ist eine staatliche Aufgabe da, Bildung ist eine staatliche Aufgabe da. Entsprechend werden viele Gelder auch dafür zur Verfügung gestellt, weil man sagt, das können wir nicht einfach der Privatwirtschaft übergeben. Und obwohl darüber unheimlich viel diskutiert wird im Bundestag und sonst wo, dass das auch mal so ausgesprochen wird und darüber diskutiert wird, ob der Klimaschutz als staatliche Aufgabe auch gesehen wird und entsprechend auch Gelder zur Verfügung gestellt werden, insbesondere um Menschen hauptberuflich in solche Tätigkeit zu bringen. Das würde ich mir wünschen.
Mhm. Ja, das
Du hast noch angefangen, damit du zwei Wünsche kriegst. Smartphone.
Ist bei dir noch ein ganz wichtiger offen gewesen, Marie, dann schießt du.
Ach, alles gut. Ich glaube, wir haben natürlich auch viel geredet und so wie das immer ist, wenn man viel Zeit miteinander auch verbringt, nähern sich ja die Wünsche auch, was die Themen angeht, an. Deswegen alles gut.
Wie kommt denn Nachhaltigkeit und soziales Engagement in eurem Alltag vor? Also außer, dass ihr euch natürlich jetzt beruflich sozusagen oder aktuell wahrscheinlich noch eher ehrenamtlich damit beschäftigt.
Ich glaube, das, was alle Menschen versuchen, die aktiv sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich glaube, erstens ist schon sehr, sehr viel Selbstreflexion dabei. Also bei jeder, ob das eine Kaufentscheidung ist oder eine Urlaubsentscheidung. Wie kommt man wohin? Wie bewegt man sich? Dass man da einfach den Blick auf das Thema Klima hat. Die bittere Realität ist ja einfach, dass man es gar nicht schafft, an allen Ecken und Enden das ausreichend zu leben. Und ich glaube dann auch die Akzeptanz, dass es einfach manchmal auch so ist und dass man vielleicht doch manchmal nochmal einen Flieger nimmt und da auch die Akzeptanz und die Reflexion zu sagen, das ist auch okay. Und ich finde es immer so albern zu sagen, ich kaufe Bio und, ne, weil das jetzt auch irgendwie nichts Besonderes mehr ist. Aber klar, all die Dinge, die auch jeder andere versucht, tun, die irgendwie möglich sind.
Schön.
Also bei mir, neben dem, was Marie schon sagte, also gerade bei Kaufentscheidungen merke ich das extrem inzwischen, was tatsächlich auch nochmal in dem Gespräch mit den Kindern irgendwie, das hat sich bei mir tatsächlich deutlich mehr auch in diese Richtung mit ihnen darüber zu sprechen und auch auf Augenhöhe zu sprechen und auch positiv darüber zu sprechen und nicht nur, oh Gott, oh Gott, wie schlimm das alles ist, sondern jetzt dadurch, dass wir, muss ich ganz ehrlich sagen, so viele auch wirklich tolle Leute kennenlernen durch diese Gründung, nicht nur im NGO-Bereich, aber auch, kommt man auch auf ein deutlich optimistischeres Gefühl und deutlich konkreter, wie viel da draußen auch passiert, noch weit zu wenig. Und das ist so auch, insbesondere mit den Kindern, aber auch mit Freunden und so weiter, ist dieses Thema einfach deutlich präsenter
geworden. Schön. Ja, das stimmt, das ist bei mir auch so, das finde ich auch richtig gut. Toll.
Und da muss man ja auch sagen, ist super, diese ganzen Maschinen, die einen ja auch mit Werbung manchmal zuspammen. Wenn ein, und wir reden ja häufig mal über Instagram. Ja, ich wollte jetzt, ne, aber ich bin natürlich in meiner Generation, keine Ahnung, ich bin schon auch öfter mal auf Instagram unterwegs. Habe aber auch schon einige coole Inspirationen gefunden, sowohl was jetzt NGOs als auch was Aktivitäten bei anderen angeht oder andere Startups. Und aber vor allem auch viele nachhaltige Optionen, was Shop, also Konsum angeht. Also ich kaufe zum Beispiel keine Produkte mehr und Kleidungsstücke mehr, die nicht entweder Secondhand oder wirklich mit dem Nachhaltigkeitsgedanken sind. Und ich sage jetzt mal, Instagram ist ja, was das angeht, sehr clever. Die merken dann, dass ich darauf achte und dass ich von den Seiten sofort runtergehe, wenn ich nicht sofort irgendwo sehe, dass sie die Mission Nachhaltigkeit verkörpern und anstreben. Und dementsprechend ist das schon auch eine gute Sache, die sich bei mir auf jeden Fall verändert.
Ja, definitiv. Also kann ich tatsächlich ganz genauso bestätigen. Nee, aber mir geht das tatsächlich genauso. Da sind wir auf einer Ebene. Marie, sehr gut. Meine allerletzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Habt ihr schöne Buchtipps auf Lager? Lest ihr gerne?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ich muss zugeben, ich bin gar nicht so eine Leseratte. Ich lese aber immer mal wieder und schaffe es Gott sei Dank meistens im Urlaub doch nochmal ein Buch zur Hand zu nehmen.
Sehr gut.
Für mich persönlich ist Der Alchemist ein ganz, ganz tolles Buch, das sich ja auch viel damit auseinandersetzt, was eigentlich die persönlichen Ziele im Leben sind, dass man Dinge hinterfragt, was die Motivation ist, wie man sich vor allem auch mit äußeren Umständen eigentlich durchringt, manchmal eigene Ziele zu erreichen und zu verfolgen oder eben auch nicht. Und das war tatsächlich auch ein Buch, das mich sehr stark geprägt hat, als es darum ging, was ich eigentlich beruflich machen möchte und wie ich meine Zeit investieren möchte und dass ich für mich entschieden habe, in den Nachhaltigkeitsbereich zu gehen und nicht hauptgetrieben zu sein von Geld, was man natürlich bei anderen Jobs doch deutlich mehr bekommt. Und das war wirklich ein Buch, mit dem ich auch meine eigenen Werte und meine Ziele hinterfragt habe und Prima. Das kann ich nur jedem empfehlen.
Alex, und du?
Ja, also ich würde ein Buch empfehlen, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es nicht komplett durchgelesen, sage ich schon vorab, aber also das, was ich gelesen hatte, war schon ganz toll, weil es wirklich exakt die Fragen aufwirft, nicht abschließend beantwortet, aber einen wirklich zum Nachdenken anregt. Das nennt sich How Are We Going to Explain This? Und bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ich glaube, eine deutsche Übersetzung gibt es nicht, aber vielleicht gibt es die, ich habe es einfach nicht gesehen, aber es gibt ja auf jeden Fall auf Englisch. Von Yelmer Mommers. Und in dem Buch werden unter anderem zum Beispiel die Fragen aufgeworfen, die wir uns ja auch selber stellen, nämlich wieso wird denn so wenig getan? Und aber auch so eine andere interessante Frage, die ich mir vorher gar nicht gestellt hatte, inwiefern hat denn Corona, die Pandemie und die Zeit, die wir gehabt haben, eher einen positiven oder vielleicht sogar einen negativen Einfluss darauf gehabt, also eher einen bremsenden Einfluss auf das, was für den Klimaschutz gemacht wird? Oder sind wir uns einfach deutlich bewusster geworden, was für Dinge tatsächlich passieren können, die wir uns gar nicht vorstellen können? Also wenn jemand so ein bisschen Food for Thought braucht und interessante Fragestellungen, dann ist das echt ein tolles Buch.
Super, cool, vielen Dank. Jetzt habe ich doch noch eine Frage, es war nicht die allerletzte. Entschuldigung, ich habe gelogen. Nee, aber mir ist gerade noch eine Idee gekommen, weil ich finde, wir haben mit dieser Frage angefangen und wir sollten sie vielleicht jetzt am Schluss noch einmal aufgreifen. Warum passiert denn so wenig für den Klimaschutz? Ich weiß, dass ihr jetzt was dafür tut, dass mehr passiert. Aber was kann vielleicht jetzt noch jeder Einzelne noch mal tun, um das Ding noch ein bisschen zu pushen? Also okay, wir hatten schon gesagt, wir wollen mehr mit Freunden, Verwandten darüber sprechen. Aber gibt es noch einen Tipp, was wir tun können?
Aus meiner Sicht sind es drei Sachen. Das eine ist eine ganz praktische Sache. Du findest sehr schwer wirklich eine Übersicht oder einen Zugang zu diesem Thema, wenn du nicht tief drin bist. Das ist einfach so. Wenn du dich engagieren willst, bis du da mal wirklich drin bist und wirklich etwas mit Impact machst und nicht einfach mal 3-4 Bäume pflanzen kannst, dann ist das weiterhin sehr aufwendig und schwierig. Das führt dazu, dass Leute, die meisten Menschen haben nicht viel Zeit und das ist schwierig. Das zweite ist Mut. Also viele Leute haben einfach, oder nicht nur Leute, auch Firmen und Ähnliches, haben einfach nicht den Mut zu sagen, weißt du was, ich mache das jetzt einfach. Das kann vielleicht bringt das was, vielleicht bringt das nichts, vielleicht, wie auch immer. Aber dieser Mut, da reinzugehen, aus seiner Komfortzone hinauszugehen, sich auch mit den Menschen, die das machen, zu vermischen und auszutauschen und das einfach zu tun, das ist das Zweite. Und das Dritte, und das ist ja eines auch der Kernhebel, an denen wir arbeiten, es ist schlicht und einfach viel zu wenig Geld da draußen. Es ist viel zu wenig Geld im Klimaschutz. Die meisten, das Geld geht aktuell hauptsächlich dahin, wo die marktwirtschaftlichen Mechanismen funktionieren, wo Rendite da ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung und richtig so. Aber das Problem ist einfach, dass Klimaschutz immer nicht mit der Marktwirtschaft immer im Einklang zu bringen ist. Und demzufolge muss deutlich, deutlich mehr Finanzmittel in diesen Kreislauf hineinkommen, damit mehr Jobs, mehr Tätigkeiten entstehen. Ohne das wird das sehr schwierig werden.
So. Und das bedeutet ja auch wiederum, dass jeder Einzelne, der als Arbeitnehmer in einem Unternehmen agiert, ob das jetzt im Online-Marketing ist, ob das in der Buchhaltung ist, in jedem Bereich gibt es ja Dinge, die man machen kann. Und teilweise fühlen sich ja Leute vielleicht auch als kleines Rad, die sowieso im Endeffekt nichts bewegen können. Und da einfach auch mal Dinge auf den Tisch zu bringen, vielleicht auch mal nicht nur eins und man merkt, das kommt nicht an, sondern 3, 4, 5, bis auch Führungskräfte merken, da lässt jemand nicht los und man kann ja dadurch auch Menschen anstecken. Ne, ich glaube, so diese positive Optimismus, anstatt immer nur die Probleme und zu sehen, dass man auch Chancen hat. Und wenn die Leute als Privatperson das in Unternehmen tragen können, in ihrer Abteilung darüber hinaus, das hat, glaube ich, auch einen sehr, sehr großen Hebel.
Na, das ist doch ein super Schlusswort, finde ich. Ihr Lieben, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit für dieses Interview genommen habt. Vielen Dank für eure tolle Idee mit Impacting. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin auf eurem Weg. Ich denke, wir hören voneinander und sagt bis dahin. Tschüss.
Sehr gerne.
Wir haben dir zu danken, Berthe. Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.